schneid man in die Halle, dann bringt dir was schweren Heu. Dann gib den Klöpfer und blöd weh, der mich armes Mäckelein ins Kloster bringen will. Und wenn es kommt um Mitternacht, da schlägt man die Glocken auf.
Ich sollte ein Nönnlein werden mit der Gruppe Lilienthal, einer jener neueren Folk- oder Volksmusikgruppen, die sich mit der Wiederbelebung deutscher Volkslieder beschäftigen. In der Notenbeilage zu dieser Schallplatte, auf der das Lied veröffentlicht ist, findet man einen interessanten Hinweis. Da heißt es:
Quelle: Erk Böhme, Altdeutscher Liederhaut, Leipzig, 1893.
Erk Böhme wird bei Volksliedproduktionen der letzten Jahre immer wieder als Quellenangabe genannt. Eine andere, ebenfalls häufig genannte Quelle ist
Wolfgang Steinitz, Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus 6 Jahrhunderten.
Zwischen diesen beiden Volksliedsammlern liegen Welten, fast ein ganzes Jahrhundert, und sehr unterschiedliche politische Einstellungen. Und doch haben beide gemeinsam, dass sie sich für die Erforschung der Alltagskultur engagierten. Ludwig Erks Sammelergebnis erschien 1893-94 in 3 Bänden mit folgendem Titel:
Deutscher Liederhaut. Auswahl der vorzüglicheren deutschen Volkslieder nach Wort und Weise aus der Vorzeit und Gegenwart gesammelt und erläutert von Ludwig Erk. Nach Erks handschriftlichem Nachlasse und aufgrund eigener Sammlung neu bearbeitet und fortgesetzt von Franz Magnus Böhme.
Auf 2375 Seiten enthielt diese Liedersammlung insgesamt 2175 Liednummern. Bis auf den heutigen Tag ist sie ein Standardwerk geblieben. Jener erwähnte Böhme allerdings hatte ganz empfindliche Eingriffe vorgenommen und die Vorzensur Erks praktisch verdoppelt. Denn auch Ludwig Erk war bei gewissen Liedern mehr als skeptisch gewesen. Sein Nachlass allerdings ist schon erstaunlich, denn er umfasst die stolze Zahl von 18.925 Liedern auf 30.000 Manuskriptseiten.
Ludwig Erk wurde am 6. Januar 1807 in Wetzlar als Sohn des dortigen Kantors und Organisten geboren. Die Familie zog in die Nähe des Odenwalds und Ludwig Erk lernte dort eine Vielzahl an Volksliedern kennen. 1835 wurde er an das Königliche Seminar in Berlin gerufen, von wo er aus vor allem Chorarbeit leistete. 1857 wurde ihm der Titel Königlicher Musikdirektor verliehen und 1876 das Professorendiplom überreicht. Eine seiner Hauptbeschäftigungen waren Reformbestrebungen im Schulgesang, wofür er annähernd 130 Liederbücher herausgab und eine Verbesserung des Chorwesens. Mein Werk wird alle in Deutschland vorkommenden Lieder enthalten. Also ein sehr umfangreiches Werk, das erst nach Jahr und Tagen fertig werden kann.
Mit diesem Anspruch ging Ludwig Erk an seine Sammeltätigkeit. Ein Versuch, der in seiner Größenordnung von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Doch brachte Erk mit seinem hohen Anspruch, seiner Gründlichkeit und Unermüdlichkeit neue Aspekte in die Volksliedforschung ein. Um an Material heranzukommen, hatte Erk einen Ring von Informanten und Gewährsleuten aufgebaut, den er immer wieder zu erweitern versuchte. Vor Ort sammelten sie für Erk Lieder und Erk ließ nichts unversucht, sie zu neuen Taten zu drängen. Wie eindringlich Erk seine Mitarbeiter zum Sammeln aufforderte, darüber geben Briefe zwischen ihm und seinem Schwager Georg Ludwig Klock, einem der Hauptinformanten, Auskunft. Am 12. Juni 1842 schrieb er an seinen Schwager:
Meinen besten Dank für die hübschen Beiträge zu den Volksliedern. Es leben doch noch immer Volkslieder genug, um den Sammler zu lohnen. Der faule Sänger ist also nicht zu bewegen. Grüße ihn von mir und sage ihm, dass er für jetzt noch nicht pausieren möchte. Auch Bruchstücke sollst du sammeln. Ein Bruchstück zieht ein anderes nach sich. So wird am Ende doch ein Ganzes.
März 1843.
Mit Stengern ist leider nichts mehr anzufangen. Er säuft. Und das Saufen ist bequemer, als Volkslieder aufzuschreiben.
Im Dezember desselben Jahres dann?
Völsing hat also eine gute Quelle an einem Vogelsberger Soldaten gefunden. So ist's recht. Immer forschen.
Im Revolutionsjahr 1848 schrieb Ludwig Erckern seinen Schwager:
Ich fühle mich augenblicklich recht wohl und haben die Beengungen mit der Brust ganz nachgelassen. 41 Jahre habe ich nun auf dem Rücken, aber die sollen mich nicht mürbe machen, am Wohle des Volkes nach wie vor zu arbeiten.
Gesundheitlich angeschlagen und von der Fülle des Materials erschlagen, war Ludwig Erck auch 1860 noch auf der Suche nach den alten Schunken, wie er seine geliebten Lieder gelegentlich nannte. Er schrieb an seinen Schwager:
Ich möchte diesen Sommer meinen Liederhort zweiter Band gern abschließen und bedarf ich daher sehr der betreffenden Stimmen. Leider seid ihr Darmstädter durch meine eigene Schuld zu sehr aufgeklärt worden über den Wert der alten Schunken. Nun muss ich dafür bluten, euch Darmstädtern zu viel Aufklärung oder Überaufklärung bereitet zu haben. Schelme seid ihr. Hämmer des Guten in Wissenschaft und Kunst. Nun soll mir Jung und du dafür bluten. Eure Abschriften der alten Schunken sollen euch erlunken, nicht sein geschunken. Doch, nichts für ungut. Im Juli bin ich, so Gott will, wieder bei euch. Dann wollen wir den Odenwald durch und durch spazieren, um nach Volksliedern zu spüren.
Bei der Aufzeichnung der Alltagskultur war Ludwig Erck tatsächlich bei allen erwähnten Einschränkungen seiner Zeit weit voraus. Denn so notierte er aus wissenschaftlicher Genauigkeit auch Lieder, die seiner Überzeugung widersprachen. Hin und wieder findet man in seinen Sammlungen Volksgesänge, die ganz einfach von der fröhlichen Trinkfreude der Menschen zu berichten wissen. Zum Beispiel das Muscatella-Lied.
Den liebsten
hatte beileibe kein leichtes Erbe anzutreten, denn die romantischen Forscher vor ihm hatten Volkskultur gigantisch verfälscht. 1771 hatte Johann Gottfried Herder den Begriff Volkslied erfunden. Seine Anregungen und Gedanken zur Reinheit und Unverdorbenheit der Volkspoesie lösten die Sammelbewegung seiner Zeit aus. Der erste vorläufige Höhepunkt war das Erscheinen der Liedersammlung des Knaben Wunderhorn. Diese ganz von romantischen Idealen geprägte Sammlung ist allerdings kaum als Spiegelbild der realen, vielfältigen Volkskultur zu sehen. Sie repräsentiert vielmehr eine Wunschvorstellung der Romantiker. Jakob Grimm, der Begründer der deutschen Sprach- und Altertumswissenschaften, stellte beim Sammeln und Forschen neue Ansätze vor. Methoden und wissenschaftliche Verfahren der Dokumentation wurden entwickelt. Und genau an diesem Prozess ist Ludwig Erck schließlich auch maßgeblich beteiligt. Er war Vorreiter für einen modernen Forschungsansatz. Bis in seine letzten Lebensjahre hinein war er bemüht, der Volkskultur nachzuspüren. Im Januar 1876 schrieb er an seinen Schwager:
Ich möchte am allerliebsten nach Ruhe jagen. Die Beine wollen nicht mehr so recht fort und das Langschlafen wurzelt ein. Hoffentlich geht's noch ein Weilchen. Denn vieles hab ich noch zu schaffen, das heißt herauszugeben, woran mein Leben hängt.
Ludwig Erck starb am 25. November 1883 in Berlin. Er hinterließ ein Werk, das eine Grundlage für alle weitere Volksliedforschung wurde. Als sich um 1950 Wolfgang Steinitz an seine Sammlung wagte, war es zunächst Ercks Nachlass, vor allem das umfangreiche, unveröffentlichte Material, das gesichtet werden musste, was schließlich zur Folge hatte, dass sich auch Übereinstimmungen und Parallelen zwischen beiden Sammlern ergaben. Das Lied »Der Bauernhimmel« ist in der Sammlung von Steinitz ebenso zu finden wie bei Ludwig Erck.
Hopsa, hopsa, rüber und über, gib mir ein Kuss, du kriegst ihn wieder, hopsa, sa. Wenn wir da den Himmel kommen, hat die Plage entgenommen, hopsa, sa. Wenn wir da den Himmel kommen, hat die Plage entgenommen, hopsa, sa. Da ist kein Krieg, kein Pest, kein Hunger, alles lieb da ohne Kummer, hopsa, sa. Da gibt's kein Amtmann und kein Schinder, kein Soldaten und kein Sünder, hopsa, sa. Da ist kein Schulze und kein Rechter, sind ja auch bloß Arschgesichter, hopsa, sa. Hopsa, hopsa, rüber und über, gib mir einen Kuss, du kriegst ihn wieder, hopsa, sa. Wenn wir werden in den Himmel kommen, hat die Plage einen entgenommen, hopsa, sa. Da bezahlt man keine Steuer, alles wohlfeil, nichts zu teuer, hopsa, sa. Für die reichen Pfaffenhände hat der Zehnte auch ein Ende, hopsa, sa. Fressen wir mehr wie die Fürste, Sauerkraut und Leberwürste, hopsa, sa. Doppelbier wird niemals sauer, denn da oben die besten Brauer, hopsa, sa. Hopsa, hopsa, rüber und über, gib mir einen Kuss, du kriegst ihn wieder, hopsa, sa. Wenn wir werden in den Himmel kommen, hat die Plage einen genommen, hopsa, sa. Der Biss ist da alle Tage, keiner hat da was zu sagen, hopsa, sa. Und der Pfeifer wird eins machen, dass wir uns ganz scheckig lachen, hopsa, sa. Wenn der Dudelsack wird brummen und die Großbassgeige summen, hopsa, sa. Hören wir alle schreien und singen und im Dreiertakt springen, hopsa, sa. Hopsa, sa, hopsa, sa, rüber und über, gib mir ein Kuss, du kriegst ihn wieder, hopsa, sa, hopsa, sa, hopcha, cha, cha. Die Haut abschinden, hopsa, sa. Keine Flöhe und keine Watzen werden uns auf dem Bauch tanzen, hopsa, sa. Immer werden wir lustig leben, keiner wird im Himmel sterben, hopsa, sa. Hopsa, hopsa, rüber und über, gib mir einen Kuss, du kriegst ihn wieder, hopsa, sa. Wenn wir werden im Himmel kommen, hat die Plage einen genommen, hopsa.
Der Bauernhimmel, ein Lied, das in der Sammlung von Wolfgang Steinitz und auch bei Ludwig Erck auftaucht. Wenn auch hier von einer Gemeinsamkeit zwischen beiden gesprochen werden kann, so verfolgte Steinitz mit seiner Sammlung doch völlig andere Ziele. Wolfgang Steinitz machte sich auf die Suche nach
deutschen Volksliedern demokratischen Charakters aus 6 Jahrhunderten.
Die beiden Bände, die er zu Lebzeiten in Ost-Berlin herausgeben konnte, zeigen eine vielen unbekannte, große demokratische Tradition im deutschen Volkslied. Als in den 70er Jahren immer mehr Folklore-Truppen deutsche Volkslieder wiederbelebten, wurde der Steinitz zu einer Art Bibel dieser Bewegung. Freilich unterlag man nun gelegentlich dem Irrtum anzunehmen, dass Volkslieder ausschließlich von der politischen Opposition im Volke berichten. Wolfgang Steinitz verstand seine Sammlung ausdrücklich als Korrektur zu bisherigen Veröffentlichungen, die das politische Lied im Volke kaum berücksichtigt hatten und somit einen wesentlichen Teilbereich der Volkskultur unterdrückten.
Ohne diesen wesentlichen und umfangreichen Teil, ohne diese die Sehnsucht und die Interessen des werktätigen Volkes zum Ausdruck bringenden demokratischen Volkslieder, können wir kein richtiges Bild von dem ganzen Reichtum des deutschen Volksliedes in seiner poetischen Schönheit und inhaltlichen Wahrheit erhalten und geben.
So Wolfgang Steinitz im Vorwort zu seiner Sammlung. Zu seinem Selbstverständnis in seinen Auswahlkriterien äußert er:
Unter demokratischen Volksliedern verstehe ich Lieder des werktätigen Volkes, die den sozialen und politischen Interessen der durch Feudalismus, Kapitalismus und Militarismus unterdrückten Werktätigen einen klaren Ausdruck geben. Weiter sind hier im Allgemeinen nur solche Lieder aufgenommen, die als Ganzes eine eindeutige Stellungnahme für die Unterdrückten gegen die Unterdrücker zeigen. Ausgeschlossen bleiben also zum Beispiel Landsknechts- und auch Soldatenlieder, die zwar realistische Stoßseufzer über Hunger, Kälte, schlechten Sold und Ähnliches enthalten, aber gleichzeitig auch das Leben auf Kosten der Bauern oder das Saufen und Schuldenmachen lobpreisen. Ausgeschlossen bleiben ferner Rinnsteinlieder und Lieder des Lumpenproletariats, der Bettler, Vagabunden, Dirnen und so weiter, die zwar auch Opfer der Klassengesellschaft sind, aber nicht zum werktätigen Volk gehören.
Innerhalb seiner Sammeltätigkeit machte sich Wolfgang Steinitz auch daran, den Begriff Volkslied neu und anders zu definieren. In diesem Falle ganz deutlich von seiner marxistischen Überzeugung geprägt.
Das Volkslied wird vom werktätigen Volke getragen, das an seiner Gestaltung schöpferisch teilnimmt, mitarbeitet. Ohne diese Mitarbeit gibt es meines Erachtens kein Volkslied.
Glück auf, Kameraden, durch Nacht zum Licht, uns sollen die Feinde nicht kümmern. Wir hatten so manche verzweifelte Schicht und sahen die Sonne doch schimmern. Nur einig, einig müssen wir sein, so festgeschlossen wie Erz und Gestein. Und lasst euch sagen, ihr Knappen, all ihr Brüder im Osten und Westen, im Norden und Süden und überall, wir müssen uns stärken und festen. Es darf keine Lücke mehr zwischen uns sein. Wir müssen stehen wie Stahl und Stein. Seid einig, dann sind wir auch frei vom Druck, der so lang uns umwunden. Erkennt doch die Macht der Bruder treu, die Kraft, die wir endlich gefunden. Wir sind ein Riese, wenn wir vereint und können dann trotzen jedem Feind. Doch wir sind keine rohe, verwilderte Schar. Wir wollen nur menschliche Rechte. Wir krümmen keinem Kinde ein Haar. Doch sind wir auch klar zum Gefechte, zum Kampf für unser gutes Recht. Ein Freier zu sein, doch kein höriger Knecht. Drum Glück auf, Kameraden, durch Nacht zum Licht, seid brüderlich allumschlungen. Gelobt es, wir wollen nicht enden die Schicht, bis das den Sieg wir errungen, den schönen Sieg, der uns allen formt. Dass der Arbeitsmann auch die Macht bekommt.
Das internationale Knappenlied, geschrieben von Heinrich Kämpchen im letzten Jahrhundert. Solche und ähnliche Lieder waren sicherlich Bestandteil der Alltagskultur, beschrieben eben diesen Alltag, und die umfangreiche Sammlung von Wolfgang Steinitz kann eindrucksvolle Auskunft über diesen Bereich der Volkskultur geben. Steinitz hatte bewusst bestimmte Lieder ausgeschlossen und sich in seinem Werk auf einen Teilbereich beschränkt, der von anderen Sammlern kaum aufgegriffen worden ist. So lieferte er ein entscheidendes Mosaiksteinchen zum vielfältigen Bild des Volksliedes. Nimmt man dann die Aufzeichnungen von Ludwig Erck hinzu, so wird das Spektrum schon recht bunt. Doch auch andere Sammler haben ganz unterschiedlichen Interessen folgend wichtige Beiträge zur Wiederentdeckung der Alltagskultur geleistet. Da gab es im letzten Jahrhundert einen gewissen Franz Freiherr Wilhelm von Ditfurth, der vor allem Handwerkerlieder zusammengetragen hat. Oder um die Jahrhundertwende einen Wiener Professor, der eben jene von Steinitz gemiedenen Lieder des Lumpenproletariats veröffentlichte.
Lieder aus dem Rinnstein.
Bezeichnete Hans Ostwald diese derben, oftmals stark erotischen Gesänge. Gassenhauer waren eben auch eine besonders populäre Form von Volksliedern.
Wir drei, wir gehen jetzt auf die Walze, ajo, wohin die weite Welt. Die Tippeleier, Gott erhalte, bei uns das Wandern so gefällt.
Ein Schuster und ein Schneider und auch ein Stadtratschreiber.
Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Falscher Schritt, die ganze Kompanie. Falscher Schritt, die ganze Kompanie. Und auf vom Hohen die beide. Wir laufen, laufen, laufen ganz alleine. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Kommen wir in einen Flecken, ajo, dann fängt das Fechten an. Schnell schultern wir den Wanderstecken und laufen an bei jedermann.
Denn hier schrien drei Verbannte, drei abgebaute Staatsbeamte.
Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Meinet auch am Neckar, da sieht uns manchmal ein Gendarm. Schnell krauchen wir in einen Schober, sonst packt er uns wohl noch am Arm.
Denn er schwur stets aufs Neue, dem Schade seine Treue.
Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Falscher Schritt, falscher Schritt, die ganze Kompanie. Falscher Schritt, die ganze Kompanie. Wir können nachts nie schlafen vor Flöhen, Flöhen, Flöhen und Paragraphen. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. In die wilden Schlehen, dann klopft auch mal die Liebe an. Für die, die ungern weiterziehen, steht hier und da ein Fenster an.
Und schlagen fröhlich die Finken, da tun wir auch mal die Finken.
Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Falscher Schritt, die ganze Kompanie. Falscher Schritt, die ganze Kompanie. Bekanntlich sind die Sterne am allerschönsten aus der Ferne.
Ein altes Stromer- und Kundenlied aus der wilhelminischen Zeit der Ordnung. Vieles über diese Kunden hat uns Hans Ostwald mit seinen Liedern aus dem Rinnstein überliefert, schreibt die Gruppe Zupfgeigen Hansel zu diesem Lied. Der Sammler Ostwald allerdings wollte mit den von ihm zusammengetragenen Liedern ausdrücklich zeigen, wie niedrig und verroht das einfache Volk sei. Als Bestandteil von Kultur im vollwertigen Sinne hätte er diese Gesänge gewiss nicht gelten lassen. Inzwischen hat sich der Bewertungsmaßstab deutlich verändert. In sogenannten Geschichtswerkstätten arbeiten seit einigen Jahren Wissenschaftler und Amateure verstärkt daran, die Geschichte von unten zu erforschen, der Alltagskultur der Fabrikarbeiter, Bergarbeiter, Handwerksburschen oder Hausfrauen auf die Spur zu kommen. Dabei fühlt man sich den anonymen Opfern der Geschichte weit mehr verbunden als den Nutznießern, den berühmten großen Namen. Volkslieder aller Schattierungen sind für diese Spurensuche von größter Bedeutung, denn oftmals beschreiben sie die soziale Wirklichkeit sehr genau und eben aus dem Blickwinkel derer, die in der offiziellen Geschichtsschreibung lange genug nicht zu Wort kamen.
Aber keiner war so frech wie der Bürgermeister Tschech, denn er traf um fast ein Haar unser teures Königspaar. Ja, er traf die Landesmutter durch den Rock ins Unterfutter. Wie die Uhr war kaum halb achte und noch niemand Böses dachte, ist ein Mann in grauem Mantel durch das Schlossportal gewandelt. Dies war Tschech, der Hochverräter, Königsmörder, Attentäter. Ach, es hat der Bösewicht unsern Gott im Herzen nicht. Pickel hat er im Gesicht, sonst sah man Böses nicht. Friedrich Wilhelm trat heraus, sah noch ganz verschlafen aus. Tschech zieht sein Pistol hervor, trifft den König fast ans Ohr. Doch es packt ihn ein Gendarme an dem frevelhaften Arme. Man verkeilt den Wüterich auf der Stelle fürchterlich. Wie der König ihn erblicket, von Gendarmen rings umstricket, zeigt er plötzlich viel Courage und ruft nach der Equipage. Auf dem Schlossplatz halt mal still, weil das Volk mich sehen will. Da dreht er sich um und spricht: Leute, ich hab nicht gekriegt. Dick und fett, es fehlt ihm wenig, alles brüllt, es lebt der König. Aber Leute, hört nun mal von dem Liede die Moral. Hatte je ein Mensch so'n Pech wie der Bürgermeister Tschech, dass er diesen dicken Mann auf zwei Schritt nicht treffen kann.
Ich ging mal einst nach Hamburg rein, es war bei hellem Mondenschein. Ich stellte mich ein wenig hin und dachte so in meinem Sinn: Jetzt gleich geht's los im Tripp-Trapp, im Tripp-Trapp, im Tripp-Trapp. Jetzt gleich geht's los im Tripp-Trapp, im Tripp-Trapp, im Galopp, Galopp. Und als ich da ein Weilchen stand, da zupft mich etwas an der Hand. Ich folgte ihr auf Schritt gleich nach, wohin sie mich auch führen mag. Jetzt gleich geht's los im Tripp-Trapp, im Tripp-Trapp, im Tripp-Trapp. Jetzt gleich geht's los im Tripp-Trapp, im Tripp-Trapp, im Galopp, Galopp. Sie ging kaum 10 Schritt vor mir her, dann blieb sie stehen und sagte mir: Gehen Sie mit mir die Treppen auf, die Tür, die sprang von selber auf. Aber dann ging's los im Tripp-Trapp, im Tripp-Trapp, im Tripp-Trapp. Aber dann ging's los im Tripp-Trapp, im Tripp-Trapp, im Galopp, Galopp. Sie legte sich aufs Kanapee und hob ihr Röcklein in die Höhe. Dann sollte ich 3 Mark bezahlen und wusste nicht, wofür die waren.
Aber dann ging's los im Tripp-Trapp, im Tripp-Trapp, im Tripp-Trapp. Aber dann ging's los im Tripp-Trapp, im Tripp-Trapp.
Die Gruppe Liederjahn mit einem Lied, das vor allem Anfang dieses Jahrhunderts durch wandernde Handwerksgesellen in ganz Deutschland verbreitet war. Die Musiker von Liederjahn haben ihre Version allerdings einer äußerst ehrwürdigen Institution zu verdanken. Gemeint ist das Deutsche Volksliedarchiv in Freiburg im Breisgau. Im DVA, so die Kurzform des Instituts, findet man archiviertes Material von immenser und fast schon erschreckender Größenordnung. Annähernd 500.000, also eine halbe Million Aufzeichnungen von Liedern, etwa 40.000 Bände Spezialliteratur und ein Schallarchiv mit 12.000 Schallplatten und Tonbändern. Veröffentlichungen wie das Jahrbuch für Volksliedforschung seit 1928, Balladeneditionen, das Handbuch des Volkslieds und viele mehr zeigen die wissenschaftliche Seite des Archivs. Und eigentlich ist es ein Archiv, wie man es sich üblicherweise vorstellt. Regale, voll von Büchern bis unter die Decke gestapelte Notensammlungen, Kästen, Register, Systeme, Kartons, Schachteln, Papier und immer wieder beschriebenes oder bedrucktes Papier. Dass man aber mit so verstaubten Aktenbergen ganz lebendig und praktisch etwas anfangen kann, beschreibt die Gruppe Liederjahn.
Wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung ein bisschen erzählen soll, ich bin da sehr häufig hingefahren und habe mich eine Woche in dieses Archiv gesetzt und diese Möglichkeiten ausgeschöpft. Da liegen ja eine Unmenge von Liedern und man sucht dann unter bestimmten Gesichtspunkten Material. Und teilweise gibt es ja auch, wenn man jetzt irgendwas Authentisches zu einem bestimmten Thema mal gesucht hat, sehr verschiedene Lieder, aus denen man die glaubwürdigste und für die heutige Situation am besten passende heraussucht.
Aber man muss, das muss man aber auch sagen, man muss eine bestimmte Vorstellung haben, was du jetzt suchst. Ne? Geht schlecht, wenn man sagt, so Herr Ober, ein Volkslied. Davon sind mehrere da, sondern man muss so ganz doch klar umrissene Vorstellung haben, in welchem Sektor man jetzt irgendwas sucht.
Aber eins ist vielleicht erstmal ganz klar, ohne dieses Volksliedarchiv wären Gruppen wie wir auch im Ansatz kaum vorstellbar. Also das Deutsche Volksliedarchiv hat wirklich fundamentale Arbeit geleistet, auch für die Volksliedgruppen, so wie wir sie sind. Weil das Material, was da zur Verfügung steht, hat so geholfen, dass wir auch auf die Beine kommen. Und das die Leute, die arbeiten, haben so geholfen.
Auch. Oder auch mal so kleine Beispiele. Jetzt hatten wir neulich gerade wieder so einen Text, da stand so nach der Weise, ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß, irgend so eine 19. Jahrhundertsschnulze. Und da fanden wir das in unseren Büchern nicht. Wir haben zwar auch so manches Kuriose bei uns zusammengetragen, aber dann ruft man an oder schreibt hin an Barbara oder an wen auch immer.
Dieser Name ist besonders allgemein zu nennen, Barbara James, glaube ich, kann man ruhig, die eine großartige Vermittlerin ist und immer ein offenes Ohr hat für alle Leute und sich auch jedes Mal bemüht, dem Ding möglichst schnell und auch sachgerecht nachzukommen.
Barbara James ist Bibliothekarin im Freiburger Volksliedarchiv, aber sie ist schon etwas mehr. Für viele Musiker ist sie die gute Seele des Archivs und manchmal trägt sie dazu bei, wenn eine Gruppe wie Liederjahr neue Lieder in ihr Programm aufnimmt. Ihr Interesse für Musik der 20er Jahre verdanken die Musiker eben dieser Barbara James, denn auf ihre Anregung versuchten sie sich mal an einer Schnulze aus dieser Zeit.
Dieses Lied haben sie einstudiert, haben es aber dann ab und zu ausprobiert und waren völlig überrascht über den Erfolg, den sie damit hatten. Und haben dann gedacht, na, gucken wir doch mal, was es da noch so in den 20er Jahren gab. Denn das war ja was, was nicht so als Evergreen mit rübergekommen ist. Und da sind sie auf die Lulila gekommen, weil ja Lila nun wirklich die große Mode war in den letzten Jahren. Gell?
Sie hat den Hut lila, da steht ihr Hut lila, was sich da tut, lila. schön. Sie braucht sich gar nicht die schönen Augen malen, denn ihre Augen strahlen ultraviolett. Es ist das Hemd lila, wenn jemand kommt lila, macht sie die Lappe lila beim lila Bett.
Alles hat Frau Lu in diesem Farbenton. Das neue Auto ist der Knüller auf die Badewanne, die da jede Seite stinke, alle Dinge lila auf die Augenringe. Leise säuselt sie ins lila Telefon, denn lila ist bei ihr die ganze Kollektion. Neue Farbe schon. Im schönsten Lila strahlt die Müsli-Dose. Lila die Karottenhose. Lila ist der Lebenswille. Lila auf die Lokusbrille. Alles strahlt demnächst in diesem Farbenton. Denn lila wird die neue Farbe der Nation.
Dann wird der Staat lila, selbst das Mandat lila, für den Senat lila, das muss man sehen. Im Kabinett lila, trägt man den Kött lila, auch das Parkett lila, ist das nicht schön? Es kommt der Kanzler, nicht mehr in Modequalen, seine Sandalen strahlen ultraviolett. Der alte Hut lila, er steht ihm gut lila, und unsere Fahne schwarz-rot-violett. Das Mandat lila, für den Senat lila, das muss man sehen. Im Kabinett lila, trägt man den Kött lila, auf das Parkett lila, ist das nicht schön? Es kommt der Kanzler, nicht mehr in Mode gefallen, seine Sandalen strahlen ultraviolett. Der alte Hut lila, er steht in gut lila, und unsere Fahne schwarz-rot-violett.
Lulila, ein lustig verspieltes Lied aus den 20er Jahren und ein unterhaltender Beitrag aus dem Deutschen Volksliedarchiv. Doch das Archiv hat auch seine ernsthafte und nachdenkenswerte Seite. Rainer Prüss von Liederjahren.
Was, glaube ich, jedenfalls für mich eine entscheidende Erkenntnis gekommen ist, auch aus dieser Arbeit mit dem Deutschen Volksliedarchiv, ist, dass der Anteil an kritischen Liedern, an aufmüpfigen Liedern sehr viel größer ist, als ich das überhaupt früher für möglich gehalten habe. Als mein Volksliedbegriff war geprägt von dem Volksliedmusikunterricht, den wir in der Schule hatten. Und da gab es allenfalls Birkenlaub und Eichengrün und Blaue Berge und also ein Zeus. Aber nicht ein Hinweis, auch nicht ein versteckter Hinweis darauf, dass wir Lieder haben, die auf irgendeine Weise auf unsere demokratische Tradition hinweisen, die einen Hinweis darauf geben, dass Leute auch sich Luft gemacht haben im Volkslied, mal in den Sachen, die sie bedrücken oder bewegen. Das habe ich erst gemerkt, nachdem ich Kontakt zu diesem Volksliedarchiv auch hatte, wie viele Lieder es eigentlich gibt. Und das wird in kaum einem Liederbuch erwähnt. Das ist eine Tradition, die irgendwie immer noch unterdrückt wird.
Das Freiburger Archiv als Bildungsstätte in Sachen Volkslied. Wie kam es zu diesem Archiv, das heute das Mekka aller Volksliedbewegten ist? Zur Gründungsgeschichte äußert sich der Oberkonservator und stellvertretende Leiter, Dr. Otto Holzapfel.
Das Deutsche Volksliedarchiv in Freiburg wurde 1914 von Professor John Mayer gegründet. Er hatte in Freiburg und in Tübingen studiert, hatte sich dann in Halle habilitiert mit einer Arbeit, die damals die Volksliedforschung quasi revolutionierte, in neue Bahnen brachte und philologische Untersuchungen anregte. Er wurde dann Professor in Basel und so auf dem Höhepunkt seines Lebens, so etwa mit 50 Jahren, zog er sich nach Freiburg zurück und gründete hier aus privater Initiative das Volksliedarchiv, das er bis zu seinem Tode 1952 leitete und ausbaute. Nach dieser Zeit wurde das Archiv dann ein staatliches Institut des Landes Baden-Württemberg und personell und mit Sachmitteln ausgebaut. Und es ist heute eines der ältesten und größten volkskundlichen Institute seiner Art in der Bundesrepublik. Und durch seine wirklich wohl einmaligen Sammlungen, nicht nur von seiner Idee her, sondern auch tatsächlich eine Arbeitsstelle der internationalen Volksliedforschung geworden.
In John Mayers Arbeit, von der Dr. Otto Holzapfel sprach, wurde die These aufgestellt, dass Volkslieder Produkte eines individuellen Verfassers sind, also von einem Einzelnen geschrieben und nicht vom Volk insgesamt geschaffen. Die Ziele, die mit der Gründung des Archivs gesetzt wurden, waren von vornherein offen für eine breit gefächerte Sammeltätigkeit, die nicht ideologische Werte voranstellt. Eben bis auf den heutigen Tag. So sammelt man ganz selbstverständlich Lieder, die in Bürgerinitiativen entstehen. Und gerade da gibt es Überraschendes zu entdecken, wenn beispielsweise ein ganz traditioneller Männerchor, der Männergesangverein Rheintreue, aus dem badischen Ort Weißweil singt. Freiheit wollen wir leben, freie Alemann sein. Freiheit für den Kaiserstuhl, kein Kernkraftwerk am Rhein, sang hier ein Männerchor aus dem Badischen. In dieser Region gibt es viele Musikgruppen, die solche Lieder in ihr ansonsten traditionelles Repertoire mit aufgenommen haben. Bürger nehmen hier in diesem Lied eindeutig Stellung zu Problemen von heute. Wie sieht das nun im Freiburger Archiv aus? Fragen an Dr. Otto Holzapfel.
Sie hatten mal vor einiger Zeit formuliert, dass sie auch aufgerufen seien, Stellung zu nehmen oder Hilfe auch bei der Umsetzung und Popularisierung dieser gesammelten Überlieferung anzubieten, wenn ich sie da zitieren darf. Wie kann sowas praktisch aussehen? Wie kann das Archiv helfen, irgendwelchen Leuten, die kommen, das eben praktisch umzusetzen, was hier gesammelt ist?
Wir sind eine öffentliche Bibliothek und eine öffentliche Sammelstelle, nicht nur hier für den örtlichen Bereich, sondern es wenden sich viele Leute an uns brieflich oder telefonisch um Anfrage, um Auskunft zu bekommen. Privatleute bis hin zu Verlagen, die also unsere Hilfe in Anspruch nehmen, neue Sammlungen herauszugeben oder bestehende Sammlungen zu korrigieren oder zu überarbeiten. Aber die großen Medien haben zum großen Teil eine andere Vorstellung von Volkslied, mit dem wir wahrscheinlich nicht konkurrieren können. Wenn Sie zum Beispiel an das Fernsehen denken, irgendwelche Volksliedsendungen oder sogenannte Volksliedsendungen, die dort laufen, das sind absolut nicht unsere Intentionen und das entspricht mit Sicherheit auch nicht der Realität.
Was für praktische Einflussmöglichkeiten haben Sie, da eine wirkungsvolle Stellungnahme zu beziehen?
Die gleiche wirkungsvolle Stellungnahme, die überhaupt einer Wissenschaft möglich ist, und die ist meistens sehr, sehr begrenzt, wenn man also an die Mittel der großen Medien denkt. Wir können in Einzelfällen nur darauf hoffen, dass irgendein Reporter, bevor er irgendwas über Volkslied schreibt, sich vielleicht an uns wendet und sich von uns beraten lässt, mit uns auseinandersetzt, sodass wir nachher nicht, wie das tatsächlich oft der Fall ist, Klagen von aus dem Publikum bekommen, die meinen, das wäre was ganz anderes.
Und kommt es tatsächlich vor, dass sich jemand...
Ja, also es war eine Fernsehsendung, deren Titel ich nicht unbedingt nennen will, die ich leider nicht gesehen habe, aber am nächsten Morgen rief mich also jemand aus Hamburg an, wütend, und sagte, wir müssten doch dagegen protestieren. Und ich sagte, ich halte das fast für aussichtslos. Und dann schrie er wütend zurück, dann werde ich aber Anzeige erstatten, weil das gelogen war. Das ist nicht deutsches Volkslied. Ja, aber ich glaube wirklich, dass wir damit auch überfordert sind. Wir können uns auch nicht um alle Nebensächlichkeiten kümmern, die sozusagen unter deutsches Volkslied laufen. Ich glaube, das wird auch vor der Zeit nicht bestehen. Das ist irgendwann einmal vergessen.
Ganz und gar keine Nebensächlichkeit für Otto Holzapfel ist der Liedermacher Walter Mossmann. Vor allem interessiert das Archiv, ob seine Lieder aufgegriffen und tatsächlich gesungen werden. Walter Mossmanns Version von In Mutters Stübele ist im Badischen weit verbreitet und ist somit nach der Einstellung vom Archiv zu einem neuen Volkslied geworden.
In Mutters Stübele, da geht der In Mutters Stübele, da geht der Wind. Der Wind seit Wochen nicht so wie zittig seid, der Wind seid wahret, ich los im Wind. Der Wind seid Büre, die hen jetzt der Wind seid Büre, die hen jetzt Krieg. Der Krieg, der dundret nit, kund nit von üswärts. Der Krieg, der kund ist inem eigenen Land. Sind nit Franzose, sie's große, sind nit Franzose, sie's große Galt. Die reiche Herre, hen Büre düs brücht, die Brüche Arbeitslied für die Fabrik. Weltratomstrom, der geht viel, Weltratomstrom geht viel Profit. Erst kommt's Atomkraftwerk und noch und Großchemie. Und bis du auch seit hast, ist Ländle hin. Da gehst zur Arbeit, hör kleine, da gehst zur Arbeit für kleine Lohn. Dein Lohn ist immer klein, ist der Profit auch groß. Da kommt die Krise, bist arbeitslos. Da bist arbeitslos und bist in Acker los. Und deine Herren bliebe reich und groß. So geht im Elsass und in Baden, so geht im Elsass und in Baden Krieg. In Mutters Stübele geht erst ein anderer Wind, wenn manche Leute mal erst aufgewacht sind, wenn manche Leute mal erst aufgewacht sind.
Die Palette der im Archiv gesammelten Lieder ist also äußerst weitreichend, und doch bemüht sich unser Eins immer wieder, den Begriff Volkslied einzugrenzen. Ein Versuch, von kompetenter Seite von Barbara James Auskunft zu erhalten.
Von welchem Lied gibt es denn die meisten Belege hier im Archiv, die meisten Versionen? Was ist die dickste Mappe?
Das ist nicht nur eine, das sind 11. Schlaf, Kindchen, schlaf.
Das sind 11 Mappen für ein Lied. Mhm. Und das ist also das deutsche Volkslied.
Schlaf, Kindlein, schlaf, dein Vater hüt die Schaf, deine Mutter schüttelt's Bäumelein, es fällt herab ein Träumelein. Schlaf, Kindlein, schlaf, schlaf, Kindlein, schlaf.
Noch einmal, Barbara James, was ist es denn nun, das deutsche Volkslied?
Ja, das ist von unterschiedlichen Leuten sehr unterschiedlich beantwortet worden, diese Frage. Und da das so unterschiedlich beantwortet wird, wird hier im Haus zunächst mal alles gesammelt, von dem mehr als 2 unterschiedliche Varianten vorhanden sind. Das, was man uns bringt, das verwahren wir auf jeden Fall.
Aber was heißt jetzt, was man euch bringt? Ich meine, es könnte auch passieren, dass euch 2 Varianten von was gebracht wird und jemand sagt, ja halt, das ist aber kein Volkslied, was da kommt. Habt ihr da Bewertungskriterien, Auswahlkriterien, was ein Volkslied ist?
Ja, da müsstest du schon mal genauer sagen. Zum Beispiel zwei Versionen von einem Beatles-Song oder sowas.
Es könnte sein, dass das Schüler für sich Beatles-Songs singen und die auch ein bisschen umsingen, würdet ihr das dann aufnehmen, oder?
Ja, würden wir jedenfalls aufnehmen.
Wenn es gesungen wird?
Wenn es gesungen wird, ja.
Und dieses Sammeln, wenn ihr sagt aufnehmen, ihr geht also nicht selber raus oder habt Teams, die sammeln, sondern ihr seid darauf angewiesen, dass ihr beliefert werdet.
Ja, hin und wieder werden auch vom Haus aus Aufnahmefahrten gemacht. Die letzte ist vor 2 Jahren, glaube ich, in die Oberpfalz gemacht worden. Und da ist er in verschiedenen Dörfern, in Gasthäusern, Wirtshausgesang aufgenommen worden.
Ein Mond ist bei der Feuerwehr, ihr Herzgrot wird so leid. Da muss doch brennen in der Stube, Leid laufen will nicht gescheit. Die Frau weckt ihren Mann gleich auf und sagt, du bleibst mal zu Haus. Denn du mit deiner Spritzerei, du riechst ja nix mehr aus.
Du kannst den Schlauch nicht mehr regieren.
Schlug dir die Tanzgei aus dem Hirn. Ja, siehst das nicht, ich tue das schwer. Siehst du das nicht, das nimmer geht? Siehst du das nicht, ich tue das schwer? Siehst du das nicht, das nimmer geht? Ein Bauer kommt, das rett und nein, sei Steier will er zu ihm. Er ist dabei, Fuchs Teufels will, am Beamten will er fallen. Da muss doch was im Irrtum sein, die Steier ist schon gestellt. Der Beamte sagt das Gegenteil, ich glaub das nur überfällt.
Der Bauer reißt sein Zubar raus,
haut nein am Tisch und sagt darauf, ja, siehst das nicht, ich tue das schwer, siehst das nicht, das nimmer geht. Siehst das nicht, du etwas schwer? Siehst das nicht, das niemals geht?
Eine sogenannte Feldaufnahme aus einem Gasthaus in der Oberpfalz. Das Deutsche Volksliedarchiv kann sich leider nur selten solche kostspieligen Aufnahmefahrten leisten. Schade drum. Denn zeigt doch schon dieses kurze Tonbeispiel, dass bei einem ganz normalen Gesangsverein derbe, freche und lebenslustige Gesänge zu Hause sein können und nicht romantische oder rührselige Balladen. Das DVA, Fundgrube für Musiker, Bewahrer von Tradition und eben ein ganzes Stück mehr, denn man kann wirklich nicht einfach hingehen und sagen,
Herr Ober, ein Volkslied.
Und auch ein Musikreport über das deutsche Volkslied wäre sicherlich ohne die Existenz des Archivs ganz anders. Das Lied »Die Gedanken sind frei« war bei der Gründung des Archivs durch John Mayer 1914 die Nummer 1, die erste Aufzeichnung also für diese Sammelstelle. Inzwischen gibt es davon über 100 Versionen in Freiburg, die deutlich machen, wie ein Volkslied ständig verändert werden kann. Liederjahn singt eine Version von heute für heute.
Die Gedanken sind frei, wir tun sie erraten, wir fliegen vorbei. Wie nächtliche Schatten, kein Mensch kann uns wissen, wir sind sehr gerissen, wir machen kein Geschrei. Die Gedanken sind frei, die Gesinnung ist frei. Wir tun sie erfassen mit Spioniererei. Heran an die Massen, wir riechen stets Lunte. Auch du bist schon Kunde in unserer Kartei. Die Gesinnung ist frei. Und sperrst du dich ein in deine vier Wände, unser Schnüffler-Latein ist da nicht am Ende. Du kannst dich verschanzen, doch unsere Wanzen, die hören allerlei. Die Gedanken sind frei, deine Meinung ist frei. Wir sind stets auf Posten, ja, sprich nur ohne Scheu. Das spart uns viel Kosten, es grüßt dich die Innung, Erkenntnis, Gewinnung, ja, glaub uns, ei, ei, ei. Deine Meinung ist frei, nicht in unserer Kartei. Deine Meinung ist frei, nicht in unserer Kartei.